Nabi nach Badarikashrama aufgebrochen war, wurde dem höchsten Herrn Rishabhadev klar, dass das Königreich sein Tätigkeitsbereich war. Er gab deshalb ein Beispiel und lehrte die Pflichten eines Haushälters, indem er zuerst unter der Führung eines spirituellen Meisters Brahmacharya annahm und in der Gurukul, dem Ort, wo der spirituelle Meister wohnt, lebte. Das ist hochinteressant. Nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hatte, überreichte er seinen spirituellen Meistern, wieder der Plural, Geschenke, Guru Dakshina, und nahm das Leben eines Haushälters an. Er nahm sich eine Frau namens Jayanti und zeugte 100 Söhne, die ebenso mächtig und qualifiziert wie er selbst waren. Seine Frau Jayanti wurde ihm von Indra, dem König des Himmels, gegeben. Rishabhadev und Jayanti lebten auf beispielhafte Weise im Haushälterleben und führten Rituale aus, die von der Shruti und Smriti Shastra angeordnet werden. Erläuterung: Da Rishabhadev eine Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes war, hatte er mit materiellen Angelegenheiten nichts zu tun. Wie in der Bhagavad Gita erklärt wird, ist es die Aufgabe einer Inkarnation, die Gottgeweihten zu befreien und die dämonischen Tätigkeiten der Nicht-Gottgeweihten zu beenden. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. Dies sind die beiden Wirkungsweisen des höchsten Herrn. Wenn er sich inkarniert. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte, dass man, um zu predigen, ein praktisches Leben führen und die Menschen zeigen muss, wie sie handeln sollten. Apani Achari Bhakti Shikaimnu Sabhare. Niemand kann andere lehren, wenn er sich nicht auch selber dementsprechend verhält. Rishabhadev war ein idealer König. Er unterzog sich einer Ausbildung in der Gurukul, obwohl er bereits gebildet war, da der höchste Herr allwissend ist. Ich wusste ja schon alles. Obgleich Rishabhadev in der Gurukul nichts zu lernen hatte, ging er dorthin, um den gewöhnlichen Menschen zu zeigen, wie man von der richtigen Quelle, das heißt von vedischen Lehrern, eine Ausbildung erhalten kann. Danach erst wurde er ein Haushälter und lebte nach den Prinzipien vedischen Wissens, nach Shruti und Smriti. In seinem Bhakti Rasamrita Sindhu schreibt Srila Rupa Goswami, indem er das Skanda Purana zitiert: Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Udpatayaiva Kalpate. Die menschliche Gesellschaft muss den Unterweisungen von Shruti und Smriti, der vedischen Literatur, folgen. Wenn dies im Leben praktisch angewandt wird, ist es Verehrung der höchsten Persönlichkeit Gottes gemäß dem Pancharatrika-Vidhi. Jeder Mensch muss sein spirituelles Leben vorantreiben und am Ende nach Hause zu Gott zurückkehren. Maharaj Rishabhadev befolgte all diese Prinzipien sehr strikt. Er wurde ein idealer Grihastha und lehrte seine Söhne, im spirituellen Leben vollkommen zu werden. Dies sind einige Beispiele, wie er die Erde regierte und seine Mission als Inkarnation erfüllte. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Vastatyadeshakarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadara Sivaswari Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ata Bhagavan Rishabhadeva Svavashankar Machetra Manuman Yamana Pradarshita Guru Gulavaso Labda Vare Guru Bir Anujato Griyamedinam Dharamam Anu Shikshamanu Jayantam Indradat. Indradat has for Indradat given. Dayam Ubaya Lakshanam Karma Samanna Yamanatam Avijunyam Atma Janam Atma Samananam Shatam Janayam Asha.
Nachdem Maharaj Shnabi nach Balarikashram aufgebrochen war, das heißt, er hatte den Lebensstand der Entsagung angenommen und sich vom Haushälterleben zurückgezogen, wurde dem höchsten Herrn Rishabhadev klar, dass das Königreich sein Tätigkeitsbereich war. Neue Aufgabe. Er gab deshalb ein Beispiel und lehrte die Pflichten eines Haushälters, indem er zuerst unter der Führung eines spirituellen Meisters Brahmacharya annahm und in der Gurukul, dem Ort, wo der spirituelle Meister wohnt, lebte. Nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hatte, überreichte er seinen spirituellen Meistern Geschenke, Guru Dakshina, und nahm das Leben eines Haushälters an. Er nahm sich eine Frau namens Jayanti und zeugte 100 Söhne, die ebenso mächtig und qualifiziert wie er selbst waren. Seine Frau Jayanti wurde ihm von Indra, dem König des Himmels, gegeben. Rishabhadeva und Jayanti lebten auf beispielhafte Weise im Haushälterleben und führten Rituale aus, die von der Shruti Mantra und Smriti Shastra angeordnet werden. Maharaj Rishabhadev gab das Beispiel eines Narottama. Narottama heißt der beste Mensch. Nara heißt Mensch und Uttama heißt der Höchste. Ein Narottama weiß, was das Ziel des Lebens ist. Und somit hat sich Maharaj Rishabhadev zunächst einmal gebildet, indem er in einer Gurukul strikt unter der Anweisung seines spirituellen Meisters lernte. Maharaj Rishabhadev nun ist eine Inkarnation Krishnas und wie Prabhupada uns erklärt, musste er eigentlich nichts lernen. Es ist genauso wie damals, als Krishna persönlich erschienen war. Da ging er in die Gurukul von Sandipani Muni, seinem Guru, und lernte von ihm allerlei Künste. In der Erläuterung finden wir, dass Krishna Prabhupada einen Vergleich geben. Krishna ist wie der Ozean und Sandipani Muni, der Guru von Krishna, ist wie die Wolke, welche nicht etwa eigenes Wasser hat, sondern das Wasser vom Ozean ja in sich trägt. Diese Wolke kommt und lässt das Wasser, was sie hat, wieder in den Ozean zurückrechnen. Genauso hat Sandipani Muni, wie jedes einzelne Lebewesen, sein Wissen von der höchsten Persönlichkeit Gottes. In der Shvetashvatara Upanishad heißt es, wird von verschiedenen Shaktis des Herrn gesprochen. Jana, Bala, Kriya, Shaktis. Die Kraft des Wissens, die allmächtige Kraft des höchsten persönlichen Gottes und die Kraft, Tätigkeiten auszuführen. Ihr müsst euch bitte erinnern, wenn Krishna einfach nur den Wunsch hat, so wird dieser Wunsch, ohne einen mechanischen Körper zu brauchen, ohne Gesetze der Natur zu brauchen, sofort in eine Realität umgesetzt. Das ist nicht so wie wir, die wir vielleicht jetzt den Wunsch haben, Prasadam zu essen. Wir müssen eine Menge tun, um dahin zu kommen. Wir müssen unseren physischen Körper aus der Vorlesung rausbewegen, ihn hinbewegen in Richtung Küche. Wir müssen uns dann etwas oder zum Dedi-Vorraum oder etwas von den Pujaris erbetteln. Nun setzen wir uns irgendwo hin und dann setzen wir eine ganze Maschinerie in Bewegung mit Kaumuskeln und Nerven und Speichel und so weiter und so fort. Und dann essen wir und verdauen. So, bei Krishna ist keine Maschinerie zwischen seinem Wunsch und der Erfüllung seines Wunsches. Er ist völlig im Bewusstsein verankert, im reinen spirituellen Bewusstsein. Und was er sich dort wünscht, ist absolut Tatsache auf dieser Ebene. Ein guter Punkt. So, er lernte also, obwohl er die Ursache von allem Jnana ist, von seinem Guru, um ein Beispiel zu geben, was ein Mensch, der die Ziele des Lebens kennt, wie soll ich mich ausdrücken, tun sollte. Man sollte sich seinem spirituellen Meister wie ein wissensdurstiger Student nähern. Man sollte das Wissen von ihm absorbieren und es in seinem Herz halten, indem man es weitergibt. Je mehr man spirituelles Wissen weitergibt, desto eher verfestigt sich das, was man gehört hat, und vertieft sich auch durch Verwirklichung. So, heute Morgen möchte ich ein wenig, weil wir Rishabhdev durchnehmen, etwas höchst Erstaunliches referieren. Ich möchte heute Morgen die Grundsteine legen für die morgige Vorlesung. Die morgige Vorlesung heißt Sadhu Sangha, die Gemeinschaft mit Gott geweihten. Das ist ein sehr interessantes Thema. Und ich möchte heute aber unbedingt die Vorbereitung legen. Wenn wir von Maharaj Rishabhdev hören, wie er, obwohl er die höchste Persönlichkeit Gottes ist, zu einem Guru geht, an eine Gurukul, und dort nach strikten Anweisungen spirituelles Wissen lernt, merkt jeder von uns einfach, wie wichtig das ist, was Rishabhdev damit zeigen will. Er möchte zeigen oder die Unterweisung erteilen durch sein persönliches Beispiel, dass es absolut erforderlich ist, spirituelles Wissen zu kultivieren. Nun, warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, weil wir uns in diesem, im jetzigen Augenblick, hier noch 1989, in einer Misere befinden. In einer Misere, die es seit dem Beginn des Universums gab. Die Misere ist, dass wir nicht wissen, wer wir selber sind und deswegen Tätigkeiten ausführen, die nicht unser eigentliches Wohl im Anspruch also erreichen. Wir haben Maya oder die illusionierende Energie, die uns ein falsches Verständnis von uns selber eingeht, nicht etwa als Gegenüber vor uns, sondern direkt unter unserer Schädeldecke. Und dort wirkt sie auf derart perfide Art und Weise, dass alle Wahrnehmungen, die wir haben, und alle Gedanken, die wir haben, alles, was in uns reingeht und rausgeht, von dieser Maya beeinflusst wird. Und im Kali-Yuga insbesondere ist diese Maya noch von Kali, der Persönlichkeit dieses Zeitalters, voller schlechter Eigenschaften gesteuert. Das ist ein großes Dilemma. Hier im vierten Kanto des Srimad Bhagavatams, im 20. Kapitel, Vers 16, hören wir die Erkenntnis, dass die spirituelle Seele eigentlich zu materiellen Eigenschaften in transzendentaler Stellung steht. Und so wie man das erreicht hat, treten alle guten Eigenschaften auf. Ich möchte jetzt diese guten Eigenschaften einmal laut lesen und euch alle bitten, mit lebhaftem Interesse zuzuhören, denn das sind eure eigenen Eigenschaften. Und ihr könnt euch daran prüfen, inwieweit ihr diese Eigenschaften habt, beziehungsweise nicht habt, wie weit ihr auf der transzendentalen Ebene seid. Es ist natürlich jetzt ein bisschen jeder wird sehr stark überlegen und sich Gedanken machen über seinen spirituellen Fortschritt und wird wahrscheinlich ein Aha-Erlebnis, ein Urika-Erlebnis haben wie Aristoteles damals. Hier, er ist zu jedem gütig. Er streitet sich mit niemandem. Er ist in der absoluten Wahrheit gefestigt. Er behandelt jeden gleich. Er ist fehlerfrei, mildtätig, sanft, sauber, einfach, wohlwollend, friedlich, völlig an Krishna angehaftet, hat keine materiellen Wünsche, bescheiden, stetig, selbstbeherrscht, ist nicht mehr als er braucht, nüchtern, achtungsvoll, demütig, ernst, mitleidig, freundlich, poetisch, geschickt und schweigsam. Der Herr ist zufrieden, wenn die transzendentalen Eigenschaften der Lebewesen entwickelt werden und nicht, wenn künstlich Opfer dargebracht werden, mystischer Yoga praktiziert wird, meditiert wird und so weiter. Mit anderen Worten, solange man nicht völlig qualifiziert ist, ein reiner Geweihter des Herrn zu werden, kann man nicht erwarten, dass man aus der materiellen Verstrickung befreit wird. Wer das noch kritisch nachlesen möchte und selber ein kleines Persönlichkeitsdiagramm anfertigen will, 4. Kanto, Kapitel 20, Vers 16. Nun, zumindest dem Sprecher fällt auf, dass es ihm an diesen Eigenschaften mangelt, an allen 26. Somit stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und wie kann man seine ursprünglichen transzendentalen Eigenschaften, das heißt seine wirkliche Persönlichkeit, entwickeln? Und um diese Sache zu darüber zu sprechen, möchte ich eine Geschichte vorstellen, die spannender nicht sein kann, die persönlicher nicht sein kann und die, wenn man sie in aufmerksamer Weise hört, ohne einzuschlafen, jeden, der ihn hört, segnet. Das war der Segen, den man kriegt. Dass man frei wird vom Einfluss des Kalis und alle Hindernisse überwindet. Hare Krishna. Und besonders derjenige, der rezitiert, kriegt das. Und deswegen bin ich hier ein bisschen opportunistisch zugegebenermaßen. Aber jeder, der sie hört, kriegt das. Es ist für verschiedene Menschen eine unterschiedliche Geschichte. Für die Verliebten ist es eine Liebesgeschichte. Für die Philosophen ist es eine Instruktion. Für die, die nach Moksha suchen, nach Befreiung, ist es ein Muss. Und für diejenigen und so weiter und so fort. Es ist eine Geschichte, die man auf unterschiedlichen Ebenen des Verständnisses hören kann. Und ich bin mir sicher, dass es meiner Zuhörerschaft so gehen wird. Und bitte untersucht euch auch selber, wie ihr sie hört, auf welcher Ebene ihr sie hört. Aber ganz gleich, wie man sie hört, wie man sie versteht, sie hat den Segen, dass man frei wird vom Einfluss des Kalis. Und nochmal, wer ist Kali? Es ist die Persönlichkeit, die all die schlechten Eigenschaften, die in diesem Zeitalter gang und gäbe geworden sind, repräsentiert. Die Geschichte handelt von Nala, dem König des Königreiches von Naishetya, der alle guten Eigenschaften, die ein König besitzen konnte, besaß. Er hatte eine leuchtende Ausstrahlung, er war versiert in Dharma, er respektierte die Brahmanas und diente seinen Untertanen in vorbildlicher Art und Weise. Niemals gab es einen König wie Nala, es gibt keinen König wie Nala, noch wird es einen König geben wie Nala. So ist seine Rundweisung. Nicht in einem entlegenen Königreich lebte die edle Tochter Bhimas. Nicht Bhimas, den Pandava Bhima, sondern einen anderen Bhima. Dieser Bhima war lange kinderlos gewesen, doch durch die Segnung von vorbeiziehenden Weisen, die er verehrt hatte, gelang es ihm schließlich, Kinder zu zeugen in seine tugendhafte Frau. Und eine davon, seine Tochter Damayanti, war höchst erstaunlich. Damayanti, so heißt es, leuchtete wie eine reine Opferflamme. Sie sah der Glücksgöttin ähnlich und sie war sehr, sehr tugendhaft. Ihre Schönheit fand nicht ihresgleichen. Sie hatte eine schmale Taille und sehr volle Brüste und Lotusaugen, jetzt, die sich bis zu den Ohren erstreckten. Sie war ein Geschöpf nicht von dieser Welt. Nun, Nala hörte von Damayanti und auch Damayanti hörte von Nala. Und durch das Hören wurde ihre Liebe füreinander entweckt. Eines Tages nun war Nala in seinem Park und ging dort spazieren, als er einige Schwäne sah. Und er war sehr beeindruckt von der Schönheit eines Schwans, dass er sich ihn griff. Der Schwan sagte: Mein Lieber, Nala, töte mich nicht. Ich werde etwas für dich tun, was in deinem Interesse ist. Und sagte Nala: Was? Ich werde zu Damayanti gehen und von deinen Herrlichkeiten sprechen. Ja, das ist größer für meine Interesse, sagte Nala. Daraufhin ging der Schwan hin und erzählte, flog der Schwan zu Damayanti und erzählte ihm alles. Und Nala, Damayantis Liebe für Nala wurde noch größer. Nun, eines Tages wurde die Swayamvara ausgesetzt. Swayamvara ist eine vedische Hochzeitszeremonie, in der die Prinzessin sich ihren Mann selber wählen kann. Es gibt unterschiedliche Swayamvaras. Das ist eine. Die andere ist, dass sich die Könige streiten in einem ritterlichen Wettkampf um die Hand der Prinzessin, um die es geht. So, yes. So, Indra hörte auf irgendeine Weise von dieser Swayamvara und er beschloss, mit seinen Lokapalas, also den Kontrollierenden der verschiedenen Örtlichkeiten im materiellen Universum, die verschiedenen Halbgöttern, hinzugehen zu der Swayamvara, um auch um die Hand Damayantis anzutreten. So, auf dem Wege fanden sie Nala, König Nala, der ebenfalls auf die Swayamvara wollte, und die Halbgötter erschienen ihnen in einer Verkleidung und sagten: Mein lieber Nala, wir möchten, dass du unser Bote wirst. Und sagte Nala: Sie erschien ihm nicht in einer Verkleidung, sie erschien ihm in ihrer originalen Form. Ja, sagt Nala, ich tue alles, was ihr wollt. Ja, sagten die Götter, bitte geh zu Damayanti und sage, dass in der Versammlung Indra, Varuna, Agni, Yama, Raj und noch ein fünfter Halbgott sitzen, sodass sie uns wählen können. Wir wünschen sie als eine Frau. Sie soll sich einen von uns auswählen. Oh, sagte Nala, sorry, das eine kann ich jetzt nicht tun. Ich selber bin auf Freiersfüßen. Müsst ihr verstehen. So, die Halbgötter zürnten ihm, bis Nala schließlich gezwungenermaßen nachgab. Und sie sagten: Aber wie soll ich zu Damayanti gehen? Ach, sagten die Halbgötter, mach dir keine Sorgen. So, als Nala zu dem Königspalast hinkam, war der bewacht, streng bewacht, sodass kein Unglück geschah und irgendjemand dann Damayanti, wie es manche Chattiers zu tun pflegten, also raubte. Nicht? So, Nala merkte aber, dass die Wächter ihn gar nicht sehen. Und so ging er, der unsichtbar geworden war durch die Kraft der Halbgötter, an den Wächtern vorbei, in die innersten Gemächer, bis schließlich die Frauen, die Damayanti besorgten, ihn sahen und Damayanti auch. So, als Damayanti diesen wunderschönen König, der in allen Pflichten bewandert war, sah, dessen Tugend ihm ein Leuchten verlieh, sah, wusste sie, das kann nur Nala sein. Und sie war sehr schüchtern. So, sagte Nala: Ich bin gekommen, schöne Prinzessin, um dir eine Botschaft auszurichten. Die mächtigen Halbgötter sind in deiner Swayambhara und du sollst die einen von ihnen aussuchen. Ja, das soll ich sagen. Ich kann mir keinen von denen aussuchen. Mein Herz ist fixiert auf Nala und ich werde niemals an irgendeinen anderen Menschen denken als den König der Naishetya. Tja, sagte der Nala, also das ehrt mich ja sehr, dass du jetzt in Anwesenheit der Halsgötter also mich vorziehst, aber die Halbgötter werden jetzt hören und ich werde mich sofort töten, wenn ich ihnen das übermittle. Sie werden sagen, ich hätte deine Entscheidung manipuliert. Aber sagte Damayanti, mach dir keine Sorgen, sag ihnen einfach, dass ich in der Swayamvara meine Wahl treffen werde. So. Daraufhin ging, muss ich mich mal besinnen, ja, ging Nala wieder zurück, ungesehen von den Wächtern, und er kam zu den mächtigen Halbgöttern und sagte, meine Lieben, also das ist die Botschaft, die Damayanti gegeben hat, sie wird sich entscheiden in der Swayamvara. Aber sie hat mir gesagt, sie würde mich vorziehen. Oh, sagen Sie das aber wirklich. Und sie beschlossen einen Trick. Als die Swayamvara war und Damayanti kam mit der Gelande, um sie Nala umzuhängen, sah sie plötzlich 5 Persönlichkeiten, die alle aussahen wie Nala. Leuchtend wie die Sonne. Nein, 5. 5, die richtigen Nala waren gar nicht. Und sie wusste, das sind die Halbgötter, die sie zur Frau haben wollten. Denn ganz gleich, wem sie jetzt die Gelande umhängt, es würde nicht der wirkliche Nala sein, sondern irgendein Halbgott. Was nun tun? Sie weinte bittere Tränen und sagte, meine lieben Halbgötter, bitte versteht, mein Herz war immer bei Nala, es ist immer bei Nala und es wird immer bei Nala sein. Ich habe mich lange entschieden, bitte seid so gut, mich nicht zu täuschen. Daraufhin nahmen die Halbgötter ihre eigentliche Form an und neben ihm sichtbar wurde der eigentliche Nala. Also die Form der Halbgötter, also ich möchte ein bisschen das erklären, damit ihr seht, worum es geht. Die Form der Halbgötter waren alle makellos. Sie blinkerten nicht mit den Augen, wie Arjuna. Sie berührten nicht den Boden, wie Arjuna. Sie warfen auch keinen Schatten. Nicht ein Tropfen Schweiß war sichtbar. Keine Form vom schlechten Odor. Sie waren makellos. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie sie aussahen. So, neben ihm sah Nala, der zwar eine Ausstrahlung hatte wie Manke, also ein bisschen besser sogar noch. Sorry, dass ich ein bisschen sticheln muss, aber diese Geschichte muss einfach so vorgetragen werden, dass man sie auch richtig wahrnimmt. Um den Unterschied zu merken einfach. So, er schwitzte, er war staubbedeckt, die Halbgötter hatten keinen Staub, sie hatten praktisch keinen Kontakt mit diesen grob physischen materiellen Elementen, die wir hier kennen. Und trotzdem entschied sich Damayanti für Nala. So, die Halbgötter waren sehr erfreut über die Keuschheit und Tugend und Treue von Damayanti und gingen deswegen sehr gepriest zurück und segneten Nala in jeder Hinsicht. Indra sagte ihm, du wirst mich immer sehen, wenn du ein Opfer machst. Hattushan sagte ihm, ich werde präsent sein, gegenwärtig sein, wenn du mich rufst. Yama sagte, ich schenke dir die Eigenschaft, dass du jede Speise total genießen kannst. Und ein anderer, Varuna, sagte, ich bin immer mit dir gegenwärtig und hier hast du eine Gelande, die niemals verwelkt. Ganz gut. Und sie segneten ihn und segneten ihn und gingen also zurück zu ihren Lokal. So, auf dem Wege sahen sie eine fürchterlich aussehende Persönlichkeit. die mit seinem Freund Dwapara unterwegs waren. Diese Persönlichkeit hieß Kali. Und als Kali Indra zurückging, sagte, was machst du? Ja, wir kommen gerade Indra fragte Kali, wohin willst du denn? Ja, ich will unten auf die Erde hin. Jetzt war noch nicht absolut meine Zeit, noch nicht mein Zeitalter. Doch, es war schon sein Zeitalter. Ich möchte auf die Erde hin und nein, es war noch nicht sein Zeitalter, gerade kurz davor. Ich möchte auf die Erde hin und ich möchte Damayanti heiraten. Ach, viel zu spät, sagte Indra, die ist schon unter der Haube. Wir wollten auch, aber keine Chance. Nala hat es ihr angetan und sie hat unsere Hochachtung. Sie hat eine echte, richtig tadellose Anhaftung. Was sagte Kali? In der Anwesenheit von euch hat Nala Damayanti bekommen? Wie ist das möglich? Und fühlte sich fürchterlich beleidigt. Weil er ja auch dann auch keine Chance hatte. Und so sagte er, das werde ich verhindern, dass Nala Damayanti bekommt. Und er beschloss, Besitz zu ergreifen von Nala. Und seinem Freund Dwarapa sagte er, er solle in Würfel eingehen. Manche von euch, denen geht schon ein rotes Licht auf. So, er nahm den Besitz von Nala an und ging gleichzeitig zu dessen Bruder Pushkara und flüsterte Pushkar ein fordernden Nala zu einem Würfelspiel heraus. Und so trafen sich Nala und Pushkar und sie würfelten. Zuerst um ein bisschen Silber. Die Einsätze wurden größer. Es ging schließlich um 20 Elefanten würfelten sie einmal. Die Einsätze wurden höher. Und jedes Mal verlor Nala alles an Pushkara. So Damayanti, die hörte davon und sie war sehr gestört. Und so rief sie schließlich die Minister und sagte, verhindert das Nala weiter so spielt, er wird alles verlieren. Und sie sagte den Bürgern, bildet einen Rat und einer aus eurer Mitte soll zu Nala gehen. So, die Bürger kamen vor die Tore und es wurde bekannt gegeben. Und der König sagte, ich habe keine Zeit dafür, ich muss spielen. Ich gehe hier und spielen. So, er verlor immer mehr, die Einsätze wurden höher, bis schließlich Damayanti hinging und sagte, Nala, hier ist etwas nicht in Ordnung. Hier ist ein Einfluss in dieser Halle. Ich spüre diesen Einfluss. Sei gut, höre auf, um meinetwillen und um deinen Sohn Indrasena und deine Tochter Indra irgendwas. Hör auf zu spielen. Du wirst alles verlieren. Ach, sagte Nala. Und schickte sie weg. Das hatte er noch nie getan. Denn Nala hatte am Tage seiner Hochzeit Damayanti gesagt, dass du mich so vorgezogen hast, das bindet mich ewiglich an Zuneigung. An Zuneigung an dich. Und sie hatten danach ein unglaublich religiöses Leben geführt. So, jetzt war er sehr barsch. Und wieder sagte Damayanti den Ministern, geht hin, verhindert es. Der König ist in der Lage, sein Königreich zu verspielen. Und wieder kamen die Bürger. Aber durch den Einfluss Kalis konnte der König nicht hören, was in seinem Selbstinteresse war. Es wurde so heavy gespielt, dass schließlich, als das ganze Königreich verloren wurde, Pushkara sagte, jetzt hast du nur noch eine. Damayanti. Nala, das ist schon wieder die. Er zog sich sämtlichen Schmuck auf und haute den Schmuck auf den Tisch. Das habe ich noch. Und wieder fielen die Würfel und wieder, sagte Pushkara, gewonnen. So, auf diese Art und Weise wurde Nala um alles beraubt und hatte nur noch ein kleines Tuch. Und völlig depressiv ging er aus seinem Königreich. Pushkar sagte, jeder von den Bürgern, der diesen Nala noch weiterhin unterstützt, jeder von diesen Bürgern wird sein rasches Ende finden. Ich werde ihn hinrichten lassen. Denn dieser Nala ist überwältigt von Gier und Lust und Zorn. Er ist nicht in der Lage, euch noch eine einzige Unterweisung zu geben. Und so wurde der einst tugendhafte religiöse König in Schande und Schimpf aus dem Königreich gefolgt von seiner Königin Damayanti. Er wollte Damayanti zuerst nicht mitnehmen, denn es tat ihm so leid. Sie hatte er ja schließlich nicht verspielt, hatte sie nicht gesetzt. Aber Damayanti kam mit, denn für sie gab es nur ein Nala. So, eines Tages, hört euch diese Geschichte an, diese traurige Geschichte, und verfallt in einen Ozean der Lamentation. Eines Tages kam der tugendhafte Nala zu einer Schar von Wachteln. Er war völlig ausgehungert. Er hatte nichts gegessen. Nicht mal Erdbeeren gab es da in dem Wald. So, er ging also und sah die Wachteln, die alle goldene Federenden hatte. Ich dachte sich schon, was für Wachteln? Was für Wachteln haben denn goldene Federenden? Beschloss aber, sie zu fangen und nahm sein Gewand, warf es über die Wachteln und wollte sie fangen. Die Wachteln aber hatten nur gewartet und stiegen mit dem Gewand auf und flogen lachend hinweg. Es war nämlich niemals anderes als Kali und sein Freund Vapara. Und so war die Blüte der Menschheit ihres einzigen Gewandes beraubt. Nackt wie ein Verrückter, gequält von grausamen Selbstvorwürfen, nicht mehr in der Lage, nur einen Gedanken zu Ende zu denken, voller Kummer, streifte er wie ein Besessener durch den Wald. Durchsessen von Kali. So, Damayanti streifte ihm hinterher. Eines Tages kam sie zu einer Hütte, in dem Travelers, Reisende, sich aufhielten und nahm dort ihre Nacht Rast. So, Damayanti war so müde, dass sie, die einst nur auf den kostbarsten Seidenstoffen gelegen hatte, sich jetzt auf den Boden legte. Und Nala konnte nicht schlafen und schaute immer wieder zu dieser Schönheit hinüber, die seine Frau war. Und er weinte und er seufzte. Aber er war verrückt. Er war getrieben von Kali. Hatte all seine guten Vorsätze, alles aufgeben müssen. Selbst sein eigener Geist gehörte ihm nicht mehr. Nur die Liebe zu Damayanti. So, er sagte sich, ich kann unglücklich mit dieser Königin zusammen sein. Sie, die die Beste unter den Wesen ist. Ich werde sie verlassen, diese Nacht noch, sodass sie zurückgeht zu ihrer Vaterstadt, sich einen neuen Mann nimmt und glücklich wird in dieser Welt und in der nächsten. So dachte er. Kam ihm natürlich schwer, dieser Gedanke, aber komm. So, wie ein Tier, aber wie kann ich gehen? Ich habe ja nicht mal ein Gewand. Was wird mit mir geschehen? Nackig, wie ich bin. Und so ging er raus und stolperte über ein Schwert. Das Schwert hatte Kali dorthin gelegt. Und so nahm er das Schwert und schnitt der ruhenden Damayanti die Hälfte ihres Gewandes ab. Es war auch nicht so ein einfaches Gewand, so wie ein halber Dosi ungefähr. So ein Tuch, um gerade alles zu verbergen, was verbergen worden war. Ja. Davon schnitt er sich die Hälfte ab. Und schön. Jetzt legte sich das Tuch an und ging hinaus. Aber er wurde gerissen von der Liebe zu Damayanti zurückzugehen und er sah sie dort wie ein Schneeglöckchen im Winter. Ja, das ist kein wenigster Vergleich. Es gibt ja kein Schnee. Jetzt habe ich meine eigene Poesie hier. Ja, es ist sehr dramatisch. Man muss da, es ist sehr dramatisch. Wie eine Lotusblume in einem vertrockneten Teich. Und so ging sie, so ging er dann schließlich gerissen von Kali und von seiner Liebe zu Damayanti, schließlich rest dieses auf dieser Strand und er ging hinweg. Und als er so ging, kam er in eine Feuersbrunst. Und in dieser Feuersbrunst hörte er ein jämmerliches Wehklagen. Er kämpfte sich durch die Feuersbrunst hindurch. Er war ja immer noch dieser König Nala, eine sehr besondere Persönlichkeit. Und wen sah er drin? Könnt ihr euch vorstellen? Er klagte. Eine Riesenschlange. Diese Schlange hieß Karkotaka hieß die. Karkotaka. Folgendes müsst ihr wissen über diese Schlange Karkotaka. Sie war von Narada Muni verflucht worden, weil sie sich ungeziemlich verhalten hatte. Und im Grunde genommen ein Halbgott. So. Als Nala zu der Schlange kam, sagte die Schlange: Bitte König, rette mich. Durch den Fluch Naradas kann ich mich nicht bewegen und ich werde in der Feuersbrunst untergehen. Narada sagte mir, dass ich nur befreit würde von einem umherirrenden seines Königreichs und seiner Frau beraubten König Nala. Ich sagte Nala, das trifft auch nicht zu. Dann bitte ich dich, mich zu tragen. Wie soll ich dich tragen? Du bist so riesig. Versuch es einfach. Und Karkotaka wurde die Größe eines Daumens. Und Nala nahm ihn und ging wieder durch das Feuer hindurch. Und als er rannte, bis in Karkotaka in den Körper hinein. Noch mehr Leid, denkt man jetzt. Er war sehr verwundert und dann sagte Karkotaka: Geh noch, bitte 10 Schritte, es ist in deinem eigenen Interesse. Dann ging er noch 10 Schritte und da nahm Karkotaka seine natürliche Form an und sagte: Danke, ich bin befreit von dem Fluch Narada Muni. Du magst dich fragen, warum ich dich gebissen habe. Ich habe giftiges Gift in dich injiziert, was Kali, der in deinem Körper steckt, nachts über und tagsüber, während des Gehens und während des Schlafens Qual zubereitet. Dies ist in deinem eigenen Interesse. Du wirst dieses Gift nicht spüren. König, du bist jetzt besessen von Kali, doch ich versichere dir, dass du eines Tages wieder frei wirst von Kali. Du wirst jetzt deine Form verwandeln. Und als er das sprach, verwandelte sich der schöne König in einen Sudra mit kurz zu kurz geratenen Armen. Hier, nimm dieses Gewand und wenn du deine ursprüngliche Form annehmen willst, zieh dieses Gewand an und du wirst dich verwandeln. Doch jetzt ist es in deinem eigenen Interesse, der Menschheit nicht sichtbar zu sein, sondern ist also Nala. Was geschah mit Damayanti, möchte ich euch fragen, besonders die Matajis. Macht euch keine allzu großen Sorgen um sie. Sie war eingekleidet in eine Rüstung, in die Rüstung ihrer Tugend und Keuschheit. Und so ging sie und wurde ebenfalls von einer Schlange, einer anderen Schlange, umwickelt, einer Python-Art wahrscheinlich. Es wird nicht genau erwähnt, was für eine Schlange es ist, aber ich vermute eine Python, eine Würgeschlange. Und selbst als sie in den Fängen der Würgeschlange lag, rief sie nur: Oh, was für ein Leid der tugendhafte König Nala hat. Ich verfluche denjenigen, der Besitz von ihnen ergriffen hat, noch ein größeres Leid zu erfahren als Nala selber. So durch die Kraft von Damayantis Tugend und Religiosität kam Nala dann zu dieser anderen Schlange hin und wurde gebissen, sodass das Gift Kali am lebendigen Leibe verbrannte. Also der brannte da in dem Körper. Aber er konnte zur gleichen Zeit Nala auch nicht aufgeben. Er war wieder so besessen, Damayanti zu kriegen. Er musste die erstmal trennen. Nicht so. Spitzt sich also schon zu, wie wir sehen. Dann ging Damayanti zu einer Einsiedelei. Plötzlich gab es eine Einsiedelei. Und die Weisen sagte: Oh, bist du die Göttin dieses Waldes? Du siehst so speziell aus. Nein, sagte Damayanti, ich bin nur ein Mensch. Aber, und klagte ihm ihr Leid mit Tränen in die Augen. Und die Weisen sagten: Kraft unserer Askete können wir sehen, dass du in der Zukunft deinen Mann, der frei von Kali ist, zurückkriegen wirst. Ja. Und dann verschwanden die Weisen und die Einsiedelei. Damayanti ging weiter, vorbei an Tigern und an kam zu einer Karawane. Diese Karawane nahm sie auf. Sie sah aus, man kann es sich kaum vorstellen, sie sah wirr aus, mit ihren Haaren gescheffelt, kaum richtig bekleidet. Aber man sah ihr natürlich ihren Adel an und ihre erlauchte Position. Und so einige der Kaufleute liefen sofort weg, andere wurden überwältigt von Lust und fielen um. Andere dachten, es sei ein Rakshasa, und wieder andere hatten Mitleid. So kamen sie also auf den Weg und gingen mit ihr weiter, kamen an einen Teich, wo Lotusblumen drin waren, und beschlossen, dort die Nacht zu verbringen. So, eine Elefantenherde war auch auf dem Wege, und als sie ihre gezähmten Artgenossen sahen, wurden sie wütend. Sie wurden wütend auf die gezähmten Elefanten, die sich im Dienst von stinkenden Menschen stellten. Elefanten nehmen Menschen als stinkend wahr. Und schossen auf die Menschen, auf die Elefanten hin, um sie alle zu töten. So, wer kann sich das Geschrei der geplagten Elefantenkreatur vorstellen? Sie trampelten los, kam eine unglaubliche Stampede vor, die die Schlafenden vernichtete. Die Schlafenden wachten auf, nahmen ihre Schwerter, dachten, ihr Nachbar wollte ihnen ans Leder, und so tötete Freund den Freund, so töteten Söhne ihre Väter und Kamele ihre Söhne. So, die Überlebenden sagten sich: Das war diese Rakshasi, diese Frau, die wir mitgenommen hatten. Durch ihren Einfluss ist dies alles geschehen. Wir werden sie töten. So, Damayanti war irgendwo versteckt. Betete: Oh, meine Deva, bitte beschützt mich. Keiner fand sie. Schließlich dann kam Damayanti an den Hof von der Königin des Chedi-Königreiches und stellte sich dort in die Dienste, allerdings nur unter der Bedingung, dass die Königsmutter Brahmanas ausschickte, um Nala zu finden. Sie stellte drei Bedingungen: Ich werde niemals Überbleibsel von irgendeinem Teller nehmen, das dürfen Sie nicht. Dann werde ich niemandem die Füße waschen. Und dann darf mich niemals ein lustvoller Mann ansprechen. So, auf diese Art und Weise, ich sehe, ich muss ein bisschen abkürzen, es ist wahnsinnig dramatisch, geht es noch weiter, aber ich werde ein bisschen Drama jetzt überspielen. Der Kolkata hatte, ich möchte zu Nala zurückgehen und die Geschichte zu ihrem verdienten Ende bringen. Der Kotakata, das ist ein schwieriger Name, Karkotaka. Ach, ich verstehe. Karkotaka. Der hatte König Nala gesagt: Geh du doch einfach zum Hofe deines, also eines Königs namens Ritipurna, der in Ayodhya residiert, und werde sein Diener. Zu gegebener Zeit wirst du von ihm lernen, was du lernen musst. Ritipurna ist nämlich fähig darin, die Würfel zu spielen. So, bei Ritipurna traf der König Nala, der sich inzwischen umgetaucht hat, also in den Namen Babuka, war der Babuka, in diesem Königreich nahm er die Rolle des Pferdelenkers von Ritibhuna an, denn König Nala hatte die Segnung gehabt, dass Pferde seinem Kommando Folge leisten würden. Und er sorgte sich sehr gut um die Pferde, weshalb Ritibhuna sehr mit ihm zufrieden war. Er gab sich aber niemals zu erkennen. Damayanti war inzwischen an ihr Königshaus, an den Hof ihres Vaters gekommen und war dort gekleidet in einem roten Tuch mit verfilztem Haar und dachte Tag und Nacht an Nala. Eines Tages nun kam ein Brahmana von Damayanti geschickt. Also Damayanti hatte viele, viele Brahmanas um die ganze Welt geschickt. So dieser Brahmana kam an den Hof von Ritibhuna und rezitierte dort ein Vers. Wo ist dieser Mann, der seine keusche Frau verlassen hat und ihr, die sie von tadellosem Wesen war, ihr halbes Gewand abgeschnitten hat? So sagte sie. So, keiner konnte natürlich das verstehen, außer, und das wusste ja nur Nala. Und als er das hörte, er ging dran vorbei, seufzte er tief und Tränen rannen seine Wangen herunter. Der Brahmana sagte weiter, die Königstochter Damayanti wird eine neue Svayamvara halten. Und noch mehr trauerte er. Wie kann mich Damayanti? Damayanti wird jetzt einen anderen heiraten. Natürlich nicht mich, denn ich habe kurze Arme und bin Sudra. Und ich kann mich auch nicht zu erkennen geben, weil ich besessen bin von Kali. Das Problem ist das Gleiche. Ich bin gestört. Also sehr gestört, bin ich. So. Doch Ritibhuna war sehr begeistert. Was? Damayanti will heiraten? Es gibt niemanden, der geeigneter ist als ich. So, ihr müsst verstehen, dass das ein Trick von Damayanti war. Sie wollte natürlich nicht heiraten und wollte natürlich Nala die Treue beibehalten, aber sie wollte es beschleunigen, dass sie diesen Nala wiederfand. Und sie hatte damals von ihrem Brahmana-Boten gehört, als er diesen Vers rezitiert hatte am Hofe, hier muss ich mich ein bisschen berichtigen, ich habe es nicht ganz exakt geschildert. Da hatte dieser Brahmana einen Wagenlenker gesehen, der fürchterlich geweint hatte. Und Damayanti hatte damals zu dem Brahmana gesagt, als er zurückkehrte, also vergisst es mit der Svayamvara, das ist noch nicht der Zeitpunkt, ich muss das sofort mit einem Radierung aus eurer Informationsteil des Gehirns löschen. Er sah also. Damayanti sagte, ja, wer hat da so geweint? Das war ein kurzarmiger Sudra. Wie sah er genau aus? Geh hin zu diesem kurzarmigen Sudra und studiere ihn. Und der Brahmana kam tatsächlich mit interessanten Informationen zurück. Ja, wenn immer dieser Mensch irgendwo rumgeht, dann sind Torbogen, die zu niedrig sind, heben sich. Löcher, die da sind, durch die man nicht passieren kann, werden groß. Wenn der ist der Koch von Ritibhuna und der Wagenlenker, wenn immer er Speise irgendwo sieht, die er waschen müsste, blickt er einfach auf die Speise herauf, erinnert euch bitte an die Segnung von Yamaraj, er war also der Koch überhaupt, dieser Nala, und sofort füllten sich die Töpfe mit Wasser, sodass man die Salate und ähnliches waschen konnte. Und dieser Mensch, wenn er sein Feuer entfacht, tut er nur ein bisschen Gras, hält es und die Sonne entfacht ihm das Gras und so legt er das Feuer unter seinen Köpfen. Solch ein Mann ist. So, Damayanti wusste, das ist Nala. Ganz gleich wie er aussieht, das ist mein Mann. Und sie sagte, denn zu dem Brahmana, wenn sie zu einem anderen Brahmana, zu Deva, sagte sie, geh du hin und tu diese Lüge von der Svayamvara verbreiten. Ich könnte mir vorstellen, er wird kommen. Und dann werde ich ihn sehen und sie selber auf die Probe stellen. So, tatsächlich. Ritibhuna war also sehr begeistert und sagte zu unserem Vabuka, Also komm, du bist mein Wagenlenker, einen besseren als dich kenne ich nicht. Such du Pferde aus, die es schaffen, an einem Tag im Königreich des edlen König Bhimas zu sein. Und Vabuka suchte Pferde aus, die mit der Geschwindigkeit des Geistes reisten. Und hier wird es jetzt hochinteressant. Auf dem Weg verlor Ritipuna in dem Wind sein Obergewand, also so ein Zatter, und wollte es zurückholen, aber Vabuka sagte, nein, wir müssen schneller fahren. Denn er dachte, es wäre die zwei Jambara. So, dann auf dem Wege, der König dachte, gut, ich bin völlig von dir abhängig, denn ich muss da schnell hin, das ist viel unmöglich, noch zu spät. Auf dem Wege dann sah sie einen ganz bestimmten Baum. Und wie hieß er? Na, Ritipuna, der die Kunst des Glücksspiels kannte, sagte, nur so im Vorbeigehen, im Vorbeibrausen, ich versichere dir, dass die Früchte und die Blätter, die von diesem Baum gefallen sind, im Vergleich zu den Früchten und den Blättern, die auf dem Baum sind, 101 mehr sind. Das konnte also das Glücksspiel sehr, das konnte das mit numerischen Größen sehr aus. Also Nummern, Zahlen. Was? Sagte der Vabuka, der hochinteressant interessiert war am Würfelspiel. Erinnert euch, musste ja. Was? Das muss ich prüfen. Nein, Ritipuna sagte, glaub mir einfach, ich habe diese Expertise, ich habe diese Shakti nun mal. Da gibt es nichts zu prüfen. Das ist eine Tatsache. Wenn du genau wissen willst, wie viele Blätter auf dem Baum sind, kann ich dir das auch sagen. Und er nannte ein paar Milliarden und dann nannte er die Zweige und die. Das ist kein Problem. Und er sagte immer alles auf die Zahl genau, also und drei. So und so viel Millionen und eins. Und so weiter. Oder 21. So, Ritipuna, damals hatte Kopakata, also den Namen muss ich jetzt unbedingt nochmal sehen, weil das will ich ja auch auswendig lernen. Karkotaka sagte ihm ja, du wirst zu dem König Ritipuna kommen und er wird dir das Würfelspiel beibringen. So sagte Vabuka, der sich erinnerte an diesen Flug, an diesen Segnung. Ja, also ich zähle das jetzt einfach mal ab. Und erzählte, und der König konnte nichts sagen, er war völlig abhängig von dem Vabuka. Und erzählte und er fand raus, ja, es sind genau 101 Blätter und Früchte mehr auf dem Boden als auf dem auf den Ästen. Habe ich dir doch gleich gesagt, sagt der Ritipuna. So, in diesem Augenblick, so, Vabuka sagte, kannst du mir diese Kunst beibringen? Ich brauche das noch. Ja, sagte Ritipuna, aber nur, wenn du mir deine Kunst, Pferde zu lenken, beibringst, denn ich bin in Eile. Ja, meinetwegen. Also, und so wurde das Wissen ausgetauscht, da und dort. Und als Kali hörte, dass er also jetzt das Würfelspiel hatte, konnte er sich nicht mehr halten. Weil jetzt wusste er, er wird antreten gegen Pushkara mit diesem Würfel, mit dieser Würfelkunst. Und er war total enttäuscht und in dieser Enttäuschung musste er den Königskörper verlassen von Nala. Er sprang also heraus und erbrach sich mit dem Gift von sofort. Wie war der Name? Bitte, someone help me. Wie ist der Name? Karkotaka, ne? Karkotaka. Hier, das ist ganz einfach. Er musste sich erbrechen mit diesem Gift und Vabuka nahm sein Schwert und wollte ihn gerade töten, als Kali sagte, nein, töte mich nicht. Warum nicht, sagte Vabuka. Folgendes, wenn du mich nicht tötest, wird jeder, der diese Geschichte hört, frei werden von dem Einfluss von Kali. Ja? Und außerdem, wenn du, da war noch eine andere Segnung, wenn du mich jetzt nicht tötest, Tafalef, das war die einzige Lösung. Immerhin. So. Dann gingen sie weiter und Vabuka hielt sich weiterhin versteckt. Er fühlte sich aber sehr leicht wie einer, der zum Krishna-Bewusstsein kommt und geschäft hat. So, er kam dann zu dem Hofe von Bhima und Ritipuna sah, dass da keine einzige Vorbereitung für die Swayamvara war. Noch sprach irgendein Bürger auf dem Weg von der Swayamvara, noch sagte Bhima, toll, dass du jetzt da bist, dann kannst du ja auch mitmachen bei der Swayamvara. Da war keine Worte. Ritipuna sagte, bin ich extra gekommen? Und Bhima sagte auch, was mich auch, warum ist dieser König gekommen? Der wird doch irgendein Anliegen haben und nicht einfach nur freundliche Worte mit mir austauschen wollen. Aber Ritipuna sagte nichts, weil er ein dezenter Mensch war. Mal sehen was. So, Bhima sagt, war auch ein bisschen ungelenkt. Ja, hier hast du einen Palast, halte dich auf und sei mein Gast. Freue mich sehr, dass du da bist. So, Damayanti hörte, dass sie eingetroffen waren. Und sie hatte es schon aus weiter Ferne gehört, wenn immer Nala einen Wagen fuhr, einen Streitwagen, der hatte so eine spezielle Art. War es so, dass es ratterte wie ein Ungewitter und Terror, also fürchterliche Angst in die Herzen der Feinde instillierte. So, er war sehr, sie wusste, das kann nur Nala sein. Und jeder im Königreich wusste, das kann nur Nala sein. Der Wagen rattert so, aber als sie nur den Kurzarmigen sahen, dachte sie, das war eine Täuschung der Sinne gewesen. Damayanti schickte daraufhin Keshini hin, ihre Dienerin, Spion. Und wieder sah Keshini an diesem sogenannten Vabuka mystische Dinge. Die Toreingänge wurden höher, Löcher wurden größer, Wassertöpfe wurden voll, Gras fing an in seiner Hand zu brennen, wenn das hochlief. Er hatte die völlige Kontrolle über die Elemente. Und so sagte Keshini dann zu ihm, hier in diesem Königreich sitzt eine Frau, sie sprach wieder in verschlüsselter Sprache. Jeden Tag weint sie und sagt folgendes Vers, wann wird Nala wieder zu mir zurückkommen? Wann wird er frei sein vor dem Fluch des Kali? So, als Nala das hörte, als Vibhuka das hörte, weinte er und weinte er und weinte er und seufzte. Und dann zeigte er sich aber und sagte zu Keshini, indem er die Tadel anschaute, geh sofort weg hier. Die Leute werden sprechen über uns. Es ist nicht schicklich, dass die Dienerin des Königs einen Wagenlenker rief. So Keshini war drauf gefasst und zeigte und winkte dann hinter sich und da kam Indrasena hervor. Indrasena war der Sohn von Nala mit Damayanti. Nala Isa brach wieder total zu ihr an. Aber er konnte sich noch nicht offenbaren. Warum, werde ich gleich sagen. Und er brach wieder zusammen und wieder fing er sich und sagte zu Keshini, geh sofort weg. Dieses Kind erinnert mich nur an mein Kind. Deswegen war ich so fertig. Nichts weiter als das. So, Keshini ging weg. Aber als die Damayanti sagte, dann sagte Vabuka zu ihr einen verschlüsselten Satz. Wie kann ein König jemals eine Frau wieder annehmen, die einen anderen haben will? Und mit diesem Satz ging sie zurück durch ihn. Sie verstand den Satz nicht. Und als Damayanti ihn hörte, sagte sie sich, ich denke nie an jemand anderen. Das war ein Trick, dieses Vayamvara. Und sie konsultierte mit der Königsmutter, ihrer eigenen Mutter und dem König. Und es wurde beschlossen, dass sie den Kurzarmigen sehen konnte. Und als sie Vabuka reinkam, sagte sie ihm, du denkst, ich hätte einen anderen im Sinne als den König Nala und hast mir deswegen diesen Schloka weitergeben lassen. Aber wisse, ich habe nie an jemand anderen gedacht, noch werde ich an jemand anderen denken. Und in diesem Augenblick, und wenn dem, und ich rufe die Halbgötter an, zu zeugen. So in diesem Augenblick kam plötzlich Agni und sagte, wahrlich, so sage ich, Damayanti hat niemals an jemand anderen gedacht. Und als Vibhakar das hörte, erinnerte er sich an die Segnung von Kakotaka, nahm das Gewand und nahm es um seine Schultern. Und also man sieht in dieser Sache das Verwandlungselement sehr stark. Nahm seinen ursprünglichen Königskörper an als Nala und war, und der Rest ist natürlich für Haushälter sehr interessant, aber das werden Sie nicht erwähnen. Eine glückliche Wiedervereinigung, zu Deutsch gesagt. Dann ging Nala mit einer Vorhut von Elefanten und 600 Mann zurück zu Pushkara und forderte ihn heraus. Ich bin gekommen, um mein Königreich zurückzuholen, und es ist der Auftrag der Shastras, dass ein König, der um sein Königreich gebracht worden ist, dieses König, wenn er kommt und es wiederhaben will, muss man darauf eingehen. Deswegen fordere ich dich zu einem Würfelspiel heraus oder zu einem Waffenspiel, was du willst. Oh, sagte Pushkara, toll! Ich spiele am liebsten mit meinen Verwandten und besiege sie. Was wirst du diesmal setzen? Du hast doch nur noch Damayanti. Große Männer reden, sagte Nala. Und das Würfelspiel fängt an. Pushkara war sich seiner Sache sicher. Er setzte das ganze Königreich und Nala, so viel ich weiß, Damayanti. So, er kalkulierte die Würfel. Er hatte ja diese Kunst von Rikuna. Konnte also genau die Art und Weise dosieren, wie er sie war. Und mit einem Schlag waren es alles, ich weiß nicht, wie das damals war, also sowas wie alle Sechsassen, nicht? Und Pushkara würfelte und hatte die niedrigste Zahl. Und auf diese Weise verlor Pushkara alles in einem Würfelzug an den Nala und wurde auf diese Weise seines Königreiches beraubt, seines falschen Königreiches, aber Nala war sehr gütig und gab ihm ein anderes Königreich, und er schied in großer Freude von seinem Bruder, und auf diese Art und Weise wurde Nala wieder König, und er lehrte im reinen Krishna-Bewusstsein, hatte sein Königreich regiert und war völlig, also praktisch ein König. Wir könnten eine weitere Vorlesung geben, einfach um ihn zu überzeugen an dieser Stelle. Ja, war sehr gut. Diese Geschichte, warum erzähle ich diese Geschichte in diesem Zusammenhang? Ich wollte eine Geschichte geben, eine dramatische Geschichte, aus zwei Gründen. Ein Drama hat eine gute Wirkung. Es frisst sich so richtig in einen rein. Man fängt an, sich zu identifizieren. Manche denken, ja, ich bin auch so ein kleiner Nala. Ich bin eigentlich auch ursprünglich Krishna bewusst, aber jetzt völlig von Kali überwältigt. Manche sagen sich, auch Damayanti, die war ja schon ganz schön ausgerichtet auf ihn, sehr gezielt, sehr zielstrebig, die hatte nur ihm im Sinn, so möchte ich Krishna im Sinn haben, das ist doch das Beste. Und auf diese Art und Weise können sich verschiedene Lektionen aus dieser Geschichte ziehen lassen. Andere werden denken, die beste Liebesgeschichte nach Romeo und Julia. Die weltlich geneigten Menschen. Doch hier die eigentliche Instruktion ist, der Sinn, weshalb diese Geschichte erzählt wurde. Diese Geschichte wurde Maharaj Yudhishthira von einem Weisen erzählt. Maharaj Yudhishthira lamentierte und lamentierte und konnte sich nicht fassen, warum er im Würfelspiel sein ganzes Königreich verloren hatte. Und dieser Weise hatte ihm gesagt, ich möchte dir die Geschichte von Nala und Damayanti erzählen, damit du siehst, dein Leid ist nichts im Vergleich zu deren Leid. Du bist ja noch mit deinen Brüdern zusammen. Aber er musste sich trennen von der Persönlichkeit, die ihm am liebsten war. Und er wollte mit dieser Geschichte auch zeigen, wie Yudhishthira auch unter einem Einfluss geraten war. Dem Einfluss des Kalis. Und er wollte ihm helfen, mit dieser Geschichte frei zu werden von dem Einfluss. So in dieser Art und Weise können auch wir, wenn wir diese Geschichte hören und wenn wir sie erinnern und wenn wir sie weitererzählen im Kreise unserer derjenigen, die sie hören möchten und für diese Dinge etwas übrig haben, auch wir können frei werden von dem Einfluss des Kali-Yugas und wir können verstehen, wie auch dieser Einfluss uns in Bann hält. Auch wir sind nicht in der Lage, Krishna zu erkennen. Ich möchte jetzt diese Geschichte in einer Analogie verwenden. Genauso wie König Nala nicht mehr das sah, was in seinem eigenen Interesse war. Alles verspielte und sogar der Person den Rücken kehrte, die nur für ihn sorgte. Genauso haben wir uns von Krishna abgewandelt, völlig überwältigt vom Einfluss des Kali. So, morgen früh möchte ich einen Tipp geben, eine sehr philosophische Lecture geben. Heute wollte ich eine dramatische Lecture geben, um zu zeigen, wie man den Einfluss des Kali, wie er wirkt und wie man ihm entgegenwirken kann. Denn das ist wichtig. Auch wir haben manchmal Gedanken, die sind einfach Kali. Ist es nicht so, Schatzi? Ich weiß es, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, hatte ich die Möglichkeit, das total zu checken. Ich sah zum Beispiel auf den Altar und konnte nicht die Devis sehen. Und manchmal sieht man etwas im Krishna-Bewusstsein und man sieht plötzlich einen Devoti als seinen Feind an. Kann vorkommen. Man sieht ihn mit materieller Sicht. All das sind Einflüsse des Kali. Oder manchmal ist man lustvoll. Alles ist der Einfluss des Kali, nichts anderes. Das hat nichts mit unserer spirituellen Eigenschaft zu tun. Der Kali hat einfach Besitz von uns ergriffen. Wir sind Kali-Schelas, wie sagt die Notatür. Schela ist Schüler des Kali. Tja, diese Dinge müssen offen bekannt gemacht werden. Morgen wollen wir hören, wie wir von diesem Einfluss befreit werden können. Erstmal mit dieser Geschichte ist jetzt erstmal der Anfang gesetzt worden und morgen werden wir bestimmt alle durch das Hören völlig erleuchtet sein und dann nur noch von dem Wunsch beseelt werden, im reinen Krishna-Bewusstsein zu handeln. Wer das nicht möchte und materielles Leben weiter tun möchte, sollte morgen nicht zur Vorlesung kommen. Es ist ein bisschen gefährlich für das materielle Leben, die morgige Vorlesung. Man kann sich entscheiden, es ist total freiwillig der Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Hare Krishna. Sind hierzu Fragen? Aber nicht zu dem, was morgen behandelt wird. Ja. Ja. Aus dem Mahabharata. Und sie wurde König Yudhishthira erzählt, als er ein Weib war. Fandet ihr die Geschichte ansprechend? Ja? Nur für Kinder? Gut, ich glaube, da sind auch kaum Fragen. Hier ist eine Frage. Wer ist Kali? Kein Zustand, so verliebt zu sein. Weil damals gab es so etwas wie religiöse Ehen noch. Etwas, was heute schwierig nachzuvollziehen ist. Und zwar sah die Frau in ihrem Mann einen spirituellen Meister, den sie unterrichtete, gezielt zu ausdrücken, was zu tun. Aber wenn, ich kann mir gut, also wenn, gerade im Krishna-Bewusstsein ist das nicht unser Spiel von Heirat. Also, ja, das ist ein Beispiel von Tugend und von Keuschheit in einem Maße, wie es heute nicht bekannt ist. Und wenn der Mann, stellt euch mal vor, wie sich heute Leute scheiden, nur wenn der Mann anfängt zu schnarchen, weil er älter wird, nicht? Das ist auch ganz menschlich, ne? Dann hört schon die Ehebeziehung auf. Nicht? Nur das einfache Schnarchen habe ich gehört. Das ist als Scheidung von einem, den er schnarcht, den er kann ich lassen. Ne? Und der hatte Jugendbruder, der hat den Körper verwandelt, der wurde in gewisser Weise besessen, kann man sagen. Trotzdem. So tun wir. Das ist in diesem kulturellen Milieu nur zu verstehen und dem damaligen Verständnis, in dem auch diese Möglichkeiten da waren. Das ist sicherlich nicht, dass ich hier feinstofflich sagen soll, thematisch, die verheiratet sind. Also so sollt ihr anhaften an euren Antrag oder an Wederwähler. Das ist nicht, was wir sagen. Darum, man sollte mehr anhaften an Krishna. Du verzeihst mir, da rein gefunden. Man muss diese Dinge, finde ich, praktisch präsentieren. Wir sind ja Personen. Ja, aber das ist eine Reihe. Ja. Diese Eigenschaften, wie zum Beispiel behandelt jeden gleich, so eine Eigenschaft, oder sagen wir eine Eigenschaft wie mildtätig. Mhm. Manche Kamis sind auch mildtätig, sagt Narayani. Und wie ist das zu verstehen? Hier wird gesagt, das sind Eigenschaften, die man, die spirituelle Seele hat und die man entwickelt, wenn man frei wird von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Nun, diese Mildtätigkeit im Krishna-Bewusstsein wird erklärt von Prabhupada als etwas, das man jemanden in seinem eigenen Interesse hilft und ihm den wirklichen Nutzen, die wirkliche Spende sozusagen gibt. Nämlich Krishna-Bewusstsein, und das gibt kein Kami. Die geben quasi eine Hühnersuppe zum Beispiel vom Roten Kreuz. Pop-Festivals, weiß ich noch, damals, da war dann das Rote Kreuz und er hatte dann Geld empfangen vom mildtätigen Kami, verteilte Hühnersuppe an die armen Hippies, die nichts zu essen hatten. Ich weiß auch, so, dass ich mir irgendwie was zu stolz darf, mir einfach zu essen zu meinem Glück. Weil ich wusste, hatte das Gefühl, dass ich eigentlich eine ähnliche Mildtätigkeit wo ich sollte, um zu behalten. So, yes. Das sind spirituelle, all diese Eigenschaften sind spirituell zu verstehen. Und wenn du gerne, wenn du interessiert bist, diese Eigenschaften zu verstehen, wie sie sich auf die Gottgeweihten beziehen, was damit gemeint ist, so kannst du in einem Buch nachlesen, und zwar heißt es die 24 Eigenschaften eines Devotee, 24 oder 26, Entschuldigung, die 26 Eigenschaften eines Devotee ist von Siddhartha Goswami übersetzt, geschrieben worden, auf der Grundlage von Prabhupada Schriften und von Bhakti Rainer übersetzt worden ins Deutsche. So, das sind also nicht weltliche Mildtätigkeit und auch nicht weltliche Poesie und all diese Dinge. Und die werden sich halt entwickeln im Leben von uns, in dem Maße, wie wir frei werden vom Einfluss des Kali. Ja, Madhu Mangal. Da war ein Einfluss da, aber das war alles lila. Genauso wie Arjuna, der auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra klagte. Das war durch Krishna herbeigeführt worden, damit er die Gita erzählen konnte. Arjuna wusste eigentlich spirituelles Wissen, aber es wurde so inszeniert von Krishna, dass er von Kummer überwältigt wurde und ihm der Bogen runterfiel. Und er sagte, also ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr. Komm jetzt überhaupt nicht mehr klar, sagt der Arjuna. Kannst du mir nicht helfen? Und dann predigte Krishna die Bhagavad Gita zu ihm. Nicht so in dieser Art und Weise sind diese Dinge inszeniert. Deswegen ist das auch in den Shastras drin, diese Geschichte. Ich habe zuerst sehr gezögert, diese Geschichte so ausführlich zu erklären. Ich muss sagen, ich selber habe eine große Neigung zu Drama und zu Literatur und habe sie also mal gelesen. Es war so 12 Uhr nachts, also 11 Uhr und ich war auf einmal morgens, als ich zu Ende war mit der Geschichte. Das geschieht mir manchmal, dass ich diese Dinge höre. Dann habe ich natürlich gescheut, soll ich das jetzt in die Bodies sagen, ihre Zeit ist so kostbar. Und sie wollen das vielleicht gar nicht hören, sowas. Da habe ich gedacht, doch, ich werde es jetzt erzählen, weil das inszeniert ist, sonst wäre es nicht im Mahabharata drin. Es hat einen bestimmten Sinn und eine bestimmte Wirkung, das zu hören. Ich finde auch, wenn man diese Sachen hört, man wird so, man relativiert so sein eigenes Leid. Im Vergleich zu Nala habe ich ja nun absolut keine Sorgen. Ja, das kann man sich ja sagen. Ne? Die einzige Sorge ist, dass ich meinen Handschuh verloren habe, als ich hier im Festival mich und jetzt irgendwie was haben muss zum Brühe verteilen. Also so kleine Sachen, da gehen sich zu. Gut, wir sind aber jetzt sehr spät und ich möchte nicht das Festival sprengen. Wir haben heute noch viel vor uns. Heute gibt es ein Seminar von Dora Chandra Prabhu. Die Welt ist flank und sie wird durch flank erhalten um Punkt 11 Uhr im Temperaum, so viel ich weiß. Und Tribanga kann weiterhin, du hast heute nicht bis 3 gefahren. Wie soll das? Wir können uns gleich nochmal in Ruhe treffen zwischen uns. Nicht? Dann findet natürlich ist der Rest normal um 14 Uhr Prasadam, das weiß bestimmt jeder. Und dann um 17 Uhr gibt es die Geheimnisse der Kochkunst. Alles wird verraten von Madana Lacha. Habe ich beschlossen.